ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Simon Strauß. Schönen guten Morgen. Ich
freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist Journalist und Historiker, machst einen Podcast bei der FAZ, bist im Feuilleton und guckst jetzt auf die Kleinstadt heraus, um die Probleme in Deutschland anzugehen. Vorneweg mal so ein paar kurze Fragen, ein paar Oder-Fragen. Stadt oder Land, wofür entscheidest du dich?
Beides. Stadt und Land. Wenn ich es müsste und mir zutrauen würde, wirklich dann Land.
Meer oder Seen?
Meer.
Zum Konzert ins Stadion oder in einen kleinen Club?
Kleinen Club.
Deutscher oder Europäer?
Europäer.
Denkmalgeschützt oder modern?
Denkmalgeschützt.
Theater oder Kino?
Theater.
Und das Theater ist ganz besonders wichtig für dich. Unsere kleine Stadt hast du mal auf die Bühne gebracht, ein Stück aus den 30er Jahren. Und da ist Stadt ein geteiltes Gut, an das alle gemeinsam glauben. Gibt es im Jahr 2025 unsere kleine Stadt?
Ja, die gibt es. Das glaube ich ganz fest. Es gibt sehr viele kleine Städte in Deutschland. Und wir denken, wenn wir an Deutschland denken, immer an die großen Städte. Und das ist vielleicht ein Fehler, weil in den großen Städten sich viel mehr Entzweiung und Unübersichtlichkeit und Problemlagen natürlich bilden. In kleinen Städten funktioniert der Streit, sage ich jetzt mal, auf eine andere Art und Weise. Und dadurch gibt es auch eine stärkere Chance auf Zusammengehörigkeit. Also ich glaube, wir müssen mehr über die kleinen Städte nachdenken und auf sie schauen, um über Deutschland zu sprechen.
Jetzt hast du den Streit gerade angesprochen. Wir haben ja gerade den Eindruck, überall wird gestritten und es gibt dann so eine Haltung, ja, es wird gleich weggecancelt und dann begegnet man sich nicht mehr. Wie funktioniert denn der Streit?
Naja, also ich finde erstmal, das ist keine schlechte Analyse. Es wird überall gestritten, weil wo Streit ist, ist Leben in der Bude und ist Lebendigkeit. Ja. Schlicht ist, wenn alle nur noch irgendwie apathisch in der Ecke liegen und auf ihre Bildschirme gucken. Das Problem ist eben, dass sie vor allem über Bildschirme streiten und in den kleinen Städten, so jedenfalls meine vielleicht etwas romantisierende, aber am Ende dann doch auch empirisch unterlegt Wahrnehmung, kann man sich nicht so leicht irgendwie zurückziehen in diese Blasen, sich verlieren und verlieben, sondern man ist ja permanent miteinander und auch einander ausgeliefert. Und deswegen ist die Konfliktsituation erstmal eine, die auf Angesicht zu Angesicht aus ist. Und dadurch wird der Streit auch schneller einkanalisiert in den Kompromiss. Ja.
Bei dir scheint es ja so, als wärst du fast auf einer Mission. Du bist nach Prenzlau gegangen, nicht zu verwechseln mit Prenzlauer Berg in Berlin, mit dem Stadtteil. Und eine Kleinstadt in der Uckermark, 19.000 Menschen leben dort. Warum bist du dorthin gegangen?
Ich bin in der Nähe aufgewachsen und aufgewachsen heißt nicht zur Schule gegangen, aber ich habe sehr, sehr viel Zeit meiner Kindheit und Jugend dort verbracht. Das heißt, ich habe mich diesem Landstrich immer heimatlich verbunden gefühlt, war dann weg, studiert, Ausland und so weiter. Aber habe immer diesen Ort als meinen eigentlich im Bewusstsein gehabt. Und als dann so 2023 diese Rede von der Überlastung der Kommunen überall im Schwange war, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das möchte ich mal verstehen. Was heißt Überlastung, aber vor allem auch, was heißt Kommune, was heißt kommunal? Ich habe eben mir auch angewöhnt, wie alle oder Tausende meiner Generationsgenossen, das Politische sehr so abstrakt wahrzunehmen, als eine moralische Kategorie, als eine Kategorie, die man überall diskutieren kann, aber sehr aus der sicheren Distanz.
Und Politik ist da oben.
Politik ist da oben, ich bin hier, alles sehr sicher und am Abendessentisch kann man über die Welt reden, so. Das ist ja auch erstmal nett und schön, aber wenn man wirklich Politik verstehen will und auch die Knirschpunkte, ja, da wo es jetzt wirklich gerade knirscht und worum es was geht, dann habe ich eben das Gefühl gehabt, kann man das in einer Kleinstadt und einer übersichtlichen Struktur viel besser und auch leidenschaftlicher tun, als eben im Prenzlauer Berg am Abendessentisch.
Du bist aufs Land gegangen in eine Kleinstadt, um die große Politik zu verstehen. Dieser Eindruck, dass Bürger sich von der Politik nicht gehört fühlen, gibt es den auch in der Kleinstadt?
Absolut, den gibt es. Aber in der Kleinstadt hat man eine größere Möglichkeit, die Geschichten auch wirklich ernst zu nehmen und zu verstehen. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Man hat da sofort mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu tun und man erzählt die abenteuerlichsten Geschichten einander, die dann zum Teil noch nie erzählt wurden. Nicht?
Und zum Beispiel
eben eine über diese 90er Jahren, Treuhand, abenteuerlichste Geschichten, wie so zwei Manager es geschafft haben, über die 90er Jahre, über den Zusammenbruch, so empfinden sie es, hinweg ihr Unternehmen am Leben zu erhalten, durch alle Demütigungen hinweg, die sie dann auch im Westen erfahren haben, dieses Nichts-Wert-Sein-Gefühl und so. Und dieser Stolz eigentlich auf dieses es geschafft zu haben, das hat mich enorm fasziniert.
Wobei es ja dann auch, man kann dann den Frage stellen, ist der Trabi wirklich das bessere Auto gewesen? Da würden diese Leute sagen, nein. Und ja, viele Menschen haben sich da dann auch erstmal andere Autos besorgt. Also man muss dann auch da differenzieren, was ist denn gut gewesen, was ist schlecht gewesen?
Faktisch hast du völlig recht. Der Trabi war natürlich nicht das bessere Auto. Aber die kulturelle Dimension, das Gefühl, dass man ein Leben geführt hat und dieses Leben nicht einfach so in die Tonne gelegt werden sollte, das ist eben ganz dominierend und es gibt einen großen Nachholbedarf, über die Lebendigkeit eigentlich zu sprechen, die man erfahren hat und nicht die Vorstellung, das ist alles Totholz, was weggeschafft werden sollte, nicht? Und da hilft es, glaube ich, eine Menge, wenn man in Gespräche geht und sich gegenseitig auch in die Augen schaut. Es gibt ja auch die These, die ich in dem Buch auch zum Teil unterstreichen würde, dass im Osten sich länger in die Augen geschaut wird, dass man sich mehr die Hand gibt, dass Nähe an sich einfach eine größere Rolle spielt und da gibt es ja sicher ganz viele Gegenbeweise und so und auch in Bayern herzt man sich viel, aber ich habe trotzdem so dieses Gespür gehabt, Handschläge, Augenschauen ist wichtig im Osten.
Trotzdem, die große Politik geht auch am Osten nicht vorbei und an den Kleinstädten nicht. Du bringst dann dieses Beispiel, es soll ein zweites Flüchtlingsheim, eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden in Prenzlau und die Bürger begehren auf. Was passiert dann?
Ja, dann beginnt eigentlich das, was die Problematik sehr gut beschreibt, unserer Gegenwart. Es steht das Begehren der Bürger, und das sind fast 16.000, in einer 19.000 Stadt, Einwohnerstadt ist das schon eine wirklich ziemliche Menge, das steht gegen eine verfahrensrechtliche Auslegung, die sagt, es ist gegen den Bau eines Flüchtlingsheims kein Bürgerentscheid möglich. So, da steht Institution, Politik, Abgehobenheit, Verfahrenstreue, könnte man aber auch sagen, gegen die direkte Demokratie. Wir wollen das aber nicht so. Und dieser Clash, ja, den wir ja überall, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen gerade spüren, das Bauchgefühl und das, was die große Politik macht, ja. Den kann man da einfach hautnah miterleben. Und das habe ich auch als Theaterkritiker, der ich ja auch bin, dramaturgisch-dramatisch gesehen und gespürt, dass es ganz wichtig ist, da nicht eine klare Entscheidung zu treffen, das ist richtig oder falsch, sondern genau zu beschreiben.
Erklärt das vielleicht nicht sogar eine Ohnmacht dann der großen Verwaltung gegenüber oder der weit entfernten Politik, die halt sowieso entscheidet und nicht so entscheidet, wie die Bürgerinnen und Bürger es wollen?
Das ist einfach ein Problem. Und das ist auch schon längere Zeit ein Problem, wird jetzt aber noch stärker ein Problem, weil durch die digitalen unsozialen Medien uns dauerhaft suggeriert wird, das geht doch ganz einfach, wir schlagen auf den Tisch und es passiert. Ne? Dauernd sitzt man irgendwo am Küchentisch und irgendjemand sagt was ganz Eindeutiges und man sagt, ja klar, das muss doch einfach so eindeutig gehen. Ne? Also man hat das Gefühl eigentlich, mit einem Klick müsste sich doch die Welt ändern lassen. So. Und da sehen wir aber genau die Schwierigkeit. Und jetzt kommt es so drauf an, dass wir die Vermittlung, dieses Wort groß schreiben, die Vermittlung zwischen dem, was wir an Institutionen haben, was schützenswert ist, der Rechtsstaat als großer Begriff. Aber wir müssen den Rechtsstaat eben anfassbar warm machen, so dass wir alle ein Haftungsgefühl damit haben, dass es uns angeht, dass unsere Identität, auch unser Herz vielleicht, mit dieser Institution zu tun hat. Und da müssen sich die Institutionen auch wirklich ein bisschen bewegen.
Du bist in Prenzlau gewesen, hast dort ganz viele unterschiedliche Menschen besucht, mit ihnen gesprochen und diskutiert, zum Beispiel auch mit AfD-Abgeordneten. Das ist etwas, da kann man rauslesen, da hast du erstmal überlegt, soll ich die Hand geben oder nicht? Also es ist dir nicht ganz leicht gefallen.
Ja, am Anfang war ich, wie glaube ich viele, noch etwas unklar für mich, wie geht man jetzt damit richtig um? Ich meine, Felix Banatschak hat es ja gerade wieder bei Markus Lanz stolz gesagt, er gibt AfD-Leuten nicht die Hand. Ich halte das für eine problematische Art und Weise umzugehen, weil mit Menschen, weil am Ende hinter dem AfD-Politiker ist natürlich auch ein Mensch und vor allem auch ein Kontrahent, sagen wir mal, ein politischer Kontrahent, den man aber auch deswegen ernst nehmen sollte, weil er eben eine große Zahl von Menschen jetzt mittlerweile hinter sich versammelt. Da in Prenzlau ist die AfD die stärkste Partei, ist die Partei, mit denen die Menschen vor Ort den Begriff der Volkspartei mittlerweile verbinden. Das mag uns jetzt auch hier im Süden noch etwas ferner liegen, wobei auch hier gibt es ja so große Bewegung hin zu der Stärke dieser Partei. Das heißt, die Vorstellung, dass wir dieser Partei begegnen, indem wir sie einfach weiter in eine Ecke stellen und mit Ekel und ausspucken und so weiter, das führt nicht dazu, dass man besser versteht, woher der Erfolg kommt.
Es scheint ja vor allen Dingen auch ein Frust über andere Parteien zu sein.
So ist es. Es ist ein Frust über andere Parteien. Es ist vor allem dort in der Region auch ein Frust über Berlin als Chiffre für das liberale, ich würde auch sagen westlich geprägte, moralisch grundierte Denken. Und das Gefühl, wir müssen hier ausbaden, was irgendwo anders entschieden wird. Ne? Das ist so dieses ländliche. Und das bespielt die AfD, wobei das Wort bespielen dann auch sofort wieder so in Anführungszeichen setzt. Sie haben es einfach verstanden, eine Lücke zu füllen, die anderen Parteien ihnen gelassen haben. Neujahrsempfang der Stadt Prenzlau, wichtiges soziales Event für diese Stadt, über 1.000 Leute von den 5 Bundestagsabgeordneten. ist genau einer da. Und das ist der von der AfD. Die anderen sind auf Strategiesitzungen oder haben es irgendwie vergessen.
Das heißt also, man muss den anderen Parteien Fehler vorwerfen.
Man kann auf jeden Fall nicht umhin, um zu sehen, dass die sich aus der Fläche zurückgezogen haben, weil sie das Gefühl lange Zeit dominierte, wir müssen einfach das ökonomisch regeln, wir müssen die Fördermittel bekommen, wir müssen das Ganze strukturrelevant irgendwie lösen, ja, mit guten Gesetzgebungen, damit die Leute irgendwie Sicherheit in ihren Betrieben und so weiter haben. So, und was man dabei vergessen hat, dass es eben ganz, ganz viel auch um Fragen der Interaktionsmöglichkeit, der Zugehörigkeit, des Repräsentierens geht. Repräsentieren heißt eben nicht einfach nur im Bundestag eine Rede halten, sondern repräsentieren heißt auch beim Feuerwehrverein da sein und deutlich machen, dass Ehrenamt mindestens so wichtig ist, wie, eine Million zu verdienen oder eben im Bundestag zu sitzen.
Jetzt ist es nur wichtig, immer zu differenzieren. Es wird ja gerne pauschal kritisiert. Wie ist es dir gelungen, dann da differenziert drauf zu gucken?
Also ich würde sagen, bei der AfD und bei der Frage, was macht diese Partei so erfolgreich, muss man einfach zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist auf jeden Fall eine sozusagen das Bauchgefühl, das Miese, das Negative, das auch Zerstörerische, was es dort gibt, der Hass und die Wut, die Rache auch zu bespielen und anzufeuern. Das ist das eine. Und das muss man auch klar benennen. Und das geht dann auch hin bis in so völkische, ethnische Argumentationsstrukturen, die ich ja auch in dem Buch beschreibe. Deutscher ist wie ein unsichtbares Band und so weiter und so fort. So, das ist aber nur die eine Seite. Da hören wir dann häufig auf. Die andere Seite ist, dass der AfD-Politiker, den ich dort auch längere Zeit begleitet habe, engagiert ist, vor Ort den Sportverein leitet, Naturschutzverein macht, sich in sozialen Dingen engagiert, sowohl im Kreistag ist, als auch in der Stadtverordnetenversammlung, als auch im Landtag. Also der ist jünger als ich und nimmt so viele Mandate ernst und führt die auch, soweit ich das jedenfalls erfolgen kann, verantwortungsbewusst aus. Er ist in einer Partei, über die wir jetzt hier nicht diskutieren müssen, was die Pro- und Contra-Verbotsverfahren sind, aber er ist erstmal auch ernst zu nehmen als ein politisch mitgestaltender Player, wo die Leute und auch, sagen wir, liberal gesinnte Leute zum Teil mir gesagt haben, wenn der nicht in der AfD wäre, wäre der genau ein richtiger Politiker für uns hier.
Ja, also schwierig, da erstmal einen Konsens zu finden. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Na, ich habe mich langsam vorgearbeitet und immer versucht, durch Fragen und dieses Wort würde ich mal nennen, weil ich es glaube, ein bisschen zu wenig in unserer Betrachtung vorkommt, staunen. Also ich habe mich sehr viel erstaunt gezeigt. Das ist ja erstmal, man kann über was Negatives oder Positives erstaunt sein, aber es ist jedenfalls nicht urteilen sofort. Yeah. Und ich glaube, das ist, habe ich selber gemerkt. Also ich will gar nicht so tun, als ob ich das von Anfang an irgendwie sogar so, das habe ich in der Zeit gemerkt, dass das die interessante Herangehensweise ist, als sofort einzukategorisieren, zu urteilen, Schubladen aufzumachen und zu denken, wie könnte das dann in meinem Milieu ankommen oder so. Aber das Staunen und das erstmal zuhören, fragen und dann für sich selber auch die Frage stellen, was heißt das eigentlich für mich als, ich bin nicht nur Journalist oder Historiker oder Schriftsteller, sondern ich bin eben auch Bürger. Und die Frage, die sich da in Prenzlau stellt, ist eine, die sich an mich als Bürger richtet. Was ist mein Teil eigentlich an der ganzen Angelegenheit? Ja?
Nach 35 Jahren wiedervereinigten Deutschland, was können wir denn aus der Perspektive auf die neuen Bundesländer lernen?
Also man kann erstmal lernen, dass das Wort neu und alt wahrscheinlich schon ein Problem ist. Ja, es ist einfach ein Land und wir sollten uns alle wirklich in Deutschland nicht mehr leisten, das irgendwie so als exotische Gegend wahrzunehmen. Im Gegenteil, es ist Core Deutschland. Ostdeutschland gehört zu dem dazu, wie auch Heidelberg oder Frankfurt. Also dass immer noch jeder sechste Westdeutsche, glaube ich, nicht in Ostdeutschland war, das ist einfach nicht möglich, finde ich. Ja, also ist einfach grundsätzlich.
Und trotzdem wird ja immer noch unterschieden zwischen Ost und West. Eigentlich müsste es die Unterscheidung gar nicht mehr geben.
Ja, das ist jetzt ein interessanter Punkt. Also politisch bin ich völlig deiner Meinung. Wozu noch unterscheiden? Wir sind Deutschland und wir, wie gesagt, so. Nur die Frage, ob, wenn wir an Deutschland denken, nicht vor allem an westdeutsche Errungenschaften, Geschichte, Kultur und so weiter denken, da ist das Problem. Ostdeutschland ist eben nicht nur, so wie wir es lange gedacht haben, die DDR-Diktatur. In Klammern Ausrufezeichen, das ist keine Frage für mich, DDR-Diktatur. Aber es ist eben auch eine kulturelle Dimension, eine eben biografische Dimension. Und heute gibt es in Ostdeutschland eben Eigenarten, so wie es auch in Bayern Eigenarten gibt, auf die wir schauen können. So. Und eine der zentralen Antworten auf die Frage, was können wir lernen, ist eben diese Frage, wie arbeiten wir an Gemeinschaft? Wie stellen wir ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und eben Nähe her? Und da glaube ich, da kann man jetzt widersprechen, aber dass man im Osten im Moment gerade 2025 mehr lernen kann über die Möglichkeiten von Interaktion und Politik.
Weil es jetzt ketzerisch gefragt, weil es dem Osten halt so schlecht geht und weil er gezwungen ist? Oder
ja,
was glaubst du ist der Grund?
Schlecht ist schon interessant. Da geht's halt um was. Ja. Da sind die Dinge jetzt im Wanken, da bröckelt es, da ist eine größere Bereitschaft, die Dinge in Frage zu stellen. 35 Jahre ist nicht so eine lange Zeit, wie man sich vorstellt. Also die Erfahrung von Umbruch, von Innovation, könnte man ja aber auch sagen, also das ganz Neue zu erfahren, ist noch nicht so lange her, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass auch wieder was Neues kommt. Wie gesagt, das hat auch eine sehr, wie soll ich sagen, angsteinflößende Dimension. Man sagt, man kann sich eben auch vorstellen, dass Demokratie vielleicht nicht der weiße letzte Schluss ist. So. Aber man kann sich aber vor allem aber auch vorstellen, dass Demokratie nicht einfach nur so läuft, wie wir es uns jetzt angewöhnt haben, kapitalistisch, moralisch unterlegt, sagen wir mal. Sondern es gibt die deutliche, wahrnehmbare Gespür dafür, sagen wir wollen mehr Direktheit, wir wollen mehr Nähe. Und damit muss man erstmal umgehen. Und ich würde eben sagen, nicht einfach nur draufhauen, bashen, sagen, Dunkeldeutschland, blaues Land, sondern hingehen, das als den Entwicklungsort, den Möglichkeitsraum für politische Engagement wahrnehmen. Da geht es um was, da werden Bürgerinnen und Bürger wirklich gebraucht. In Starnberg wahrscheinlich nicht so sehr.
Naja, kann man jetzt auf der anderen Seite sagen, na, das ist totale Schwärmerei, die du da machst, und die Zahlen sprechen dagegen, weil die jungen Menschen eben nicht in, ich sag jetzt nochmal das Wort, im Osten leben, sondern die meisten sind halt dann in die großen Städte gegangen und auf dem Land. Guck mal, wie wenig junge Menschen einfach dort vor Ort sind.
Schade für die jungen Menschen, würde ich sagen. Und vor allem, weil die Entwicklung eines Bewusstseins, des Könnensbewusstseins, dort, wo Umbruch sind, Ruinen, sage ich jetzt mal ganz polemisch, da ist doch was Neues aufzubauen. In den Großstädten, wo alles sowieso schon da ist, wo man keinen Zebrastreifen selber mehr machen muss, weil alles schon da ist, da ist doch nicht diese Wirksamkeit möglich. Und auf dem Land oder eben gerade in Ostdeutschland, da geht es jetzt darum, Strukturen zu bilden, Vereine spielen eine große Rolle, da muss aufgebaut werden und intellektuell eben sich auch beschäftigt werden mit der Frage, was bedeutet Ostdeutschland für Deutschland?
Die Frage ist allerdings, ob das alles Wunschdenken von dir ist.
Ja, aber gegen Wünsche ist doch erstmal nichts einzunehmen. Ich bin ja kein Politiker zum Glück, sondern ich darf nachdenken, träumen auch ein bisschen. Und ich glaube, ohne Träume und Wünsche ist sowieso alles verloren.
Du hast einen Verein mitgegründet, Arbeit an Europa. Wenn du jetzt Europa eine Note geben solltest, wie gut Europa sich geopolitisch etabliert hat, was für eine Note käme daraus?
Ich wäre vorsichtig, gleich die schlechteste Note zu geben, wie man natürlich jetzt im Moment gewillt wäre zu tun. Ich glaube, Europa ist eben im Moment besser, als wir es hören und beschreiben. Europa hat etwas Widerständiges, Europa ist schwierig, ja? Aber am Ende auf Dauer angelegt. Und das, was wir aus Amerika jetzt gerade zum Beispiel hören, ist auf den Moment, die Spontanität, die Disruptionssehnsucht der Gegenwart. Europa kommt von sehr weit her und wird auch noch sehr weit da sein.
Nur weil du die USA gerade ansprichst, da gibt's ja Tendenzen von den USA, von Russland, Europa zu spalten. Also wie stark ist Europa da an sich?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Was ist Europa überhaupt? Muss man natürlich einmal sich die Frage stellen. Europa ist erstmal eine Idee, würde ich sagen, und nicht nur die institutionelle Ausformung dieser Idee. Also die Europäische Union wird gerade gespalten. Die Europäische Union steht unter enormem Druck. Keine Handlung, sie reagiert immer nur, handelt nicht wirklich, geht nicht nach vorne, hat eben nicht so dieses auf den Tisch hauen Moment. Wie sollte sie auch bei so einer schwierigen Versammlung da von unterschiedlichsten Ländern mit unterschiedlichen Interessen? Aber die Idee Europa, ich glaube, um die geht's. Und die müssen wir stärken, die müssen wir auch, was heißt müssen? Ich glaube an sie, weil sie etwas in sich trägt, was auf der Vorstellung von Freiheit und Würde und Stolz am Ende auch aufbaut, nämlich den Stolz darauf, so etwas wie Demokratie erfunden zu haben. Demokratie, diese wahnsinnige Idee ist eben in Europa entstanden, und deswegen glaube ich, dass wir diese Idee Europa schützen müssen vor der Kritik an der Europäischen Union.
Spricht da der Historiker aus dir?
Ja, das würde ich schon sagen, sogar der Althistoriker, der sich natürlich vorstellt, wie das einmal entstanden ist, diese große Mindchange, wenn man so will, von der Monarchie, ja, von einer Vorstellung davon, es sind nur ganz wenige Könige, die das irgendwie alles regeln, hinzu, nein, wir machen das in einer Polis, in einer Versammlung, auch im Theater spielt ja eine große Rolle. Rolle in der Antike. So, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für eine Zeitenwende das gewesen sein muss. Und davon profitieren wir noch heute. Ist doch Wahnsinn. Über 2000 Jahre ist es her und wir profitieren noch heute von diesem, von dieser Entschlussfähigkeit, von diesem Könnensbewusstsein, das Menschen damals gehabt haben, sich dieser Form der Vergemeinschaftung und der Lösung von Problemen auszuliefern und zu widmen.
Lösung von Problemen geht aber nur übers Machen. Und wenn wir anpacken, gerade hat man so den Eindruck, ja, es herrscht ein Angststillstand. Was war für dich die Motivation zu sagen, ich gründe einen Verein, arbeite an Europa?
Brexit war der ursprüngliche Impuls, wo ich selber gespürt habe, da schießt mir jetzt was gegen das Schienbein. Ich habe immer, hab ja vorhin auch so nett gesagt, ich bin Europäer. Was heißt das eigentlich genau? Ne? Und da hinzugehen, und das finde ich eben für uns alle wichtig, nicht so sehr immer auf andere zeigen und zu sagen, die müssten doch mal und das ist alles so schrecklich und furchtbar und und ich will gar keine Nachrichten mehr zur Kenntnis nehmen. Also diese extreme Radikalisierung der Passivität in unserer Gesellschaft, dagegen muss man was tun. Und das habe ich im selben Atemzug für mich dann entschieden zu sagen, ich möchte selber erstmal was gründen, eine Gemeinschaft gründen und das dann nutzen für Diskussionen und auch tatkräftiges Tun. Wir haben eine Immobilie, die diesem Verein mittlerweile gehört und an dem arbeiten wir und das bauen wir zu einem Veranstaltungsort des europäischen Träumens in der Region, in der Nähe von Prenzlau.
Hast du denn festgestellt, weil so geht es ja vielen Menschen, die dann bereit sind, sich zu engagieren und die dann natürlich auf Probleme, Herausforderungen stoßen und die dann vielleicht irgendwann auch frustriert wieder aufhören. Auf welche Probleme, Herausforderungen bist du gestoßen? Das geht nicht ohne.
Naja, natürlich, weil man immer das Gefühl hat, sowas müsste doch jetzt auch unterstützt werden finanziell, zum Beispiel durch die Europäische Union. Was meinst du, was wir für Anträge geschrieben haben, um Geld zu bekommen von der EU? Und so sind wir auf all das gestoßen, was auch alle Unternehmen, Betriebe, Kommunen merken, was für ein Riesenbürokratiewust. Also da haben wir uns schnell verabschiedet. Von da gibt es keine Hilfe. Die Vorstellung, dass man sagt, bitte, liebe Institutionen, macht doch mal was. Aber es ist vielleicht auch falsch. Kennedy, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country, finde ich nach wie vor einen wichtigen Satz. Also es geht darum zu sagen, wir machen im Kleinen vielleicht auch nicht unglaublich gut finanziell ausgestattet, aber machen wir Dinge zusammen und lösen das Problem der Einsamkeit dadurch auch. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft, durch die Digitalisierung nochmal verstärkt. Einsamkeit ist ein politisches Problem. Und wie können wir das dem begegnen? Indem wir uns Initiativen suchen, Räume, dritte Orte. Dieser Begriff aus der Soziologie ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir brauchen mehr dritte Orte, an denen wir uns treffen, die wir zusammen gestalten, wo wir uns auch gegenseitig etwas zumuten können. Es geht nicht um Harmonie, sondern vielleicht darum, die Kontroverse in einem robusten Streitraum gesichert stattfinden zu lassen, ohne dass wir uns eben die ganze Zeit nur vor die Füße spucken.
Kannst du uns gerade mal mitnehmen in euren Raum, wenn ihr da im Verein was macht, Arbeit an Europa? Wie sieht das aus? Was für ein Raum ist das überhaupt?
Das ist ein alter Schweinestall, LPG, Schweinestall, der nach der Wende verfallen ist und den wir so vor 5 Jahren uns angeeignet haben. Seit 5 Jahren machen wir da Veranstaltungen in diesem ziemlichen Bruchbude, aber wunderschöne Feldsteinmauer. Also die Struktur ist da und wir peu à peu versuchen wir jetzt über Spendengelder das wieder instand zu setzen und dieses alte, 150 Jahre alte Gebäude wieder schick zu machen. Ja, und was machen wir da? Ich würde sagen, es ist so eine Art von Trainingslager für ein gefühlskluges Nachdenken und Sprechen über Politik. Also es geht nicht so sehr über die aktuellen Fragen, wie stehst du da, sondern es geht wirklich darum, einen anderen Weg zu finden, um über unsere Problemlagen zu sprechen, eben auch die kulturelle Dimension, die emotionale Dimension uns vor Augen zu führen und das mit sehr unterschiedlichen Leuten, die da mehr oder weniger sich hintrauen, hingewürfelt werden und eben diese Aufforderung der Region, wie geht's weiter, Demokratie anzunehmen.
Wer kommt denn dahin? Kommt der Metzger dahin? Kommt die Busfahrerin dahin?
Das ist natürlich unser Ziel und das versuchen wir auch und das schaffen wir auch durch die Veranstaltungen, die wir da machen, die wir explizit auch unter dem Aspekt, was heißt Ost. Ja, das ist eine Fragestellung, die wir immer wieder behandeln. Da kommen aus der Region schon Leute. Aber natürlich wäre es jetzt auch fakehaft zu sagen, das ist so gut angenommen schon in der Region. Natürlich sind das viele junge Leute auch aus unserem Netzwerk. Das ist ein internationales Netzwerk, europäisches Netzwerk. Da kommt die spanische Kulturwissenschaftlerin und der estnische Pianist und die Politikerin aus Polen und so. Also es ist ein sehr junger und heterogener Haufen. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es, Arbeit, also Arbeit an Europa heißt für uns Arbeit an Gemeinschaft, eben auch diese Welt sozusagen und die Regionalität zusammenzubringen und zu zeigen, dass Europa ein sehr guter Fahnenbegriff ist, hinter dem man sich versammeln kann.
Wenn man jetzt kritisch drauf guckt, könnte ich sagen, es klingt nach einem intellektuellen Club.
Ja, aber mit eben Anteilen aus der Region. Und das Intellektuelle ist erstmal auch nichts, was ich ablehnen würde als Begriff. Es ist erstmal sehr gut, dass es Räume gibt, in denen nachgedacht wird und nicht sofort eben irgendwelche Slogans geprägt werden oder Schulungen gemacht werden. Ja, wir sind explizit kein tagespolitisch-parteipolitischer Raum, sondern wir leisten uns, in Anführungszeichen, den Reflexionsort Ort. Aber es ist auch ein Erzählraum. Also wir beschäftigen uns auch mit den Zeitzeugenberichten aus der Region. Nächstes Mal haben wir zum Beispiel Ungarn als Thema. Erstes Augustwochenende findet es immer statt. Da gucken wir, was ist eigentlich Ungarn jenseits der gegenwärtigen politischen Lage in dem Bewusstsein der ehemaligen DDR-Bürger. Ja? Und da haben wir dann Zeitzeugen, machen einen Geschichtsworkshop und so. Also deswegen würde ich sagen, natürlich ist das nie ganz zusammenzubringen, synchron zu bringen, wie auch sonst in unseren Institutionen der Medien ja nie alles abgebildet wird. Aber die Reibung, die entsteht, wenn ganz unterschiedliche Milieus aufeinandertreffen und natürlich der Handwerker mit dem Dirigenten am Tisch mal sitzt, das ist enorm wertvoll. Und wenn es da kleine Momente gibt, dann ist es schon ganz viel.
Ungarn ist ja in Europa jetzt auch ein isoliertes Land. Ist es etwas, was ihr euch dann auf die Fahne schreibt, zuerst mal zu sagen, wir gucken mit Verständnis da drauf?
Also da muss ich auch jetzt vorsichtig sein, weil ich bin ja nur ein Teil dieses Vereins. Es gibt sehr unterschiedliche auch politische Ausrichtungen im Verein. Da will ich jetzt nicht für den Verein im Ganzen sprechen. Wie gesagt, der Verein hat diese kulturelle Ansicht auf das Politische und nicht das Tagespolitische. Aber ich würde jetzt, wenn du mich fragst, sagen, nicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel auf Ungarn guckt, sofort mit dem diabolischen Reflex drauf schauen und sagen, das ist des Teufels und das ist alles grauenvoll und diese Moralüberwurf, sondern hingehen und sagen, was steckt darin für eine Frage, die wir produktiv wenden können, nicht? Und damit heißt das nicht jetzt in irgendeiner Weise Korruptionsskandale der ungarischen Regierung rechtfertigen, ganz im Gegenteil, aber genau hinschauen heißt eben auch zu gucken, was heißt eigentlich antiliberale Demokratie oder illiberale Demokratie, wie der Orban ja geprägt hat. Welchen Einfluss hatte das zum Beispiel auf die Trump 2 Administration? Wenn man nur mit reflexhaftem Verachtung drauf reagiert, dann sieht man nicht, wie bestimmte Gedanken sich zu politischen Strukturen manifestiert haben. Und das ist, glaube ich, der große Fehler, den, sagen wir, auch im linksliberalen Milieu gemacht wird im Moment, dass man eben die moralische Abscheu hinstellt und nicht das Interesse am Gegner so weit nach vorne stellt, dass man sagt, wir wollen verstehen, woher Dinge kommen.
Also verstehen höre ich daraus, um dann selber auch handlungsfähig zu bleiben.
Das dann im besten Sinne, wobei ich eben jetzt sagen würde, es ist auch gut, erstmal auf dieser Reflexionsebene zu bleiben, weil Handeln, sagen wir mal, das ist dann das leichte Spiel, ja, aber erstmal geht es um die Reflexion und um das Self-Empowerment, also Partizipationsstolz überhaupt zu wecken. Und den weckt man, indem man, wie gesagt, Räume schafft, dritte Orte. Ich glaube ganz fest daran, dass gerade in dieser durchdrehenden, digitalisierten Zeit, in der wir leben, die Bedeutung von robusten Streitraum vor Ort in unseren kleinen Städten und dann auch in den Großstädten gar nicht zu überschätzen ist.
Du hast Prenzlau besucht und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck, den zitierst du mit dem Satz, in diesen 35 Jahren haben wir aus Scheiße Gold gemacht. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, ich habe ihn in erster Linie als jemand wahrgenommen, der eben das Sprechen über Politik ernst nimmt, als wirklich eine Möglichkeit, Dinge zu sagen. Also nicht so in diese Hülsen oder Floskeln hin zu sich zu flüchten, sondern Sprache auch in der emotionalen Grundierung wahrzunehmen. So ein bisschen was Pastorales hat er fast. Was ich aber gar nicht so uninteressant finde, gerade für unsere Gegenwart, weil das sticht sofort heraus. Wenn so ein Politiker, denken wir an Gauck oder so, auch irgendwie aus so einem Hallraum kommt, wo es um andere Dinge noch geht und da ist vielleicht kirchliche und überhaupt Glaubensüberzeugung gar nicht so ein falscher sozusagen Unterton, dann hört man dahin. Und so habe ich ihn wahrgenommen als einen, der eben Verantwortlichkeit ausstrahlt und Landesliebe, Patriotismus für Brandenburg und eben das Politische als eine Herzensangelegenheit mir nahegebracht hat.
Steht er für einen neuen Oststolz?
Na, er hat jedenfalls diesen Begriff benutzt und mir Mut gemacht, ihn auch zu benutzen. Weil er eben sagte, das haben wir vorhin ja kurz angesprochen, warum ist denn das in Bayern gar keine Frage, dass man ganz stolz sein darf, bayerisch zu sein, aber wenn man sagt, ich bin stolz, ostdeutsch zu sein, ist man sofort praktisch ein Nazi, so sagt er das da, ja. Und das hat bei mir auch dann so einen Gedankengang losgetreten zu sagen, ja, warum eigentlich nur dieses sich entschuldigen müssen und sagen, ich war im falschen System, so, ja, aber wo ist dann der Moment, was ein Mensch ja auch braucht, zu sagen, das war auch eine Leistung und etwas, über das man staunen kann eben wieder. Nicht so sehr so dieses Bundespräsidialhafte über den Kopf streichen, Lebensleistung, ganz toll, wie er es gemacht hat, sondern ein ernsthaftes, selbstbewusstes, aus Scheiße Gold machen, deswegen fand ich den Begriff auch ganz gut, durchgehalten haben. Das ist eben auch was, was dann unterscheidet zu den 80 Jahren am Ende Wohlstandserfahrung, die wir in Westdeutschland haben.
Und du guckst als Althistoriker natürlich auch nochmal drauf und Prenzlau eine Stadt, die sich trotz allem immer wieder hinaufarbeiten kann. Ja. Das ist so dein Fazit, glaube ich.
Ja, genau. Althistorisch würde ich sagen, sehe ich darin, dass die Möglichkeit durch Interaktion von Anwesenden, dadurch gibt es eine Reibung und dadurch gibt es eben Demokratie und Vertrauen in Demokratie. Das würde ich schon so sagen. Und natürlich auch in so einem Typen dann wie Platzek, der als ein nahbarer Könner wahrgenommen wird. Auch wenn man mal kurz die Augen schließt und sagen, welche fallen uns so gerade ein, welche Politikertypen in Deutschland, die das ausstrahlen, so dieses Nahbare und irgendwie bei den Menschen dran sein.
Pistorius schließt immer gut ab in den Umfragen.
Pistorius schließt gut in Umfragen. Aber genau, und vom Typus her fallen anderen aber so Leute wie Michael Kretschmann ein, in Sachsen auch, ne, der sogar bis hin zu am Gartenzaun mit den Leuten diskutiert hat. Natürlich Markus Söder, der das so durch jede Nürnberger Bratwurst, die er isst, ausdrückt. Aber ich meine nur, da können wir, glaube ich, schon auch ein bisschen was von lernen, jedenfalls, dass Politik ein Herzschlag braucht, der ein bisschen näher dran ist an den Gasthäusern, als an den strategischen, und Stichwort Gasthäuser, das will ich einmal kurz sagen, weil mir ist vor kurzem jetzt jemand mich darauf hingewiesen hat, die CDU in Brandenburg hat eine sehr interessante Initiative jetzt eingebracht, die heißt, wir wollen unsere Gasthöfe in diesem Landstrich fördern. Denkt man erstmal, was für eine possierliche Angelegenheit, ja? Aber da haben die richtigen politisch auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich finde es genau richtig. Man muss diese Orte wie Gasthäuser, die es im Osten zum Teil wirklich fast nirgendwo mehr gibt, ernst nehmen. Da findet Politik statt. Nicht nur so sehr zu Hause bei Markus Lanz gucken.
Ich will nur auf einen anderen Punkt nochmal zurückkommen. Matthias Platzek, an dem gibt es natürlich auch Kritik. Also jetzt gerade in der Verbindung mit Russland, da er nach Russland reist und das in Frage gestellt wird. Wie blickst du darauf? Hast du mit ihm drüber gesprochen?
Das war jetzt nicht unser zentrales Thema. Wir haben schon vor allem über Osten und Prenzlau gesprochen, aber natürlich habe ich das auch zur Kenntnis genommen, auch mit ihm drüber diskutiert. Er sagt auch ganz offen, für ihn spielt es halt eine große Rolle, die Gesprächskanäle auch zu dem Putin-Umkreis offen zu halten. Diplomatisch stellt er sich da in die Reihe von Egon Bahr. Ich mag das nicht einzuschätzen, wie produktiv das jetzt ist, ein ehemaliger SPD-Politiker, der es jetzt macht. Was für mich wichtig war, wo ich immer so ein bisschen unsicher war, wie ist das mit der Finanzierung dieser Reisen? Da ist bisher jedenfalls aber ja nichts rausgekommen, also im Sinne von, dass es finanziert worden wäre von Gazprom oder so. Und deswegen muss ich schon sagen, dass auch da sich eine unterschiedliche Sichtweise deutlich macht. Im Osten, in dem Raum, den ich da auch durch Lokalzeitungen überblickt habe, war das eine kleine Meldung. Putin reist nach Moskau, ja. Entschuldigung, Platzek reist nach Moskau. Und wir haben daraus sofort gemacht, der ist eigentlich kurz davor, dem Diktatfrieden von Putin zuzustimmen. Und da hat man, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen auch.
Du bist mit deinem Buch in der Nähe unterwegs. Was für Menschen kommen denn da zusammen, um zu hören, was du über den Osten Deutschlands an Lösungen für ganz Deutschland gefunden hast?
Ja, da kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Im Osten natürlich nochmal mit anderen Erzählinteressen und Impulsen. Also ganz viel wird dann auch als Anlass genommen, um ihre eigenen unerzählte Geschichte zu sprechen. Und es gibt aber auch eben, wie ich finde jetzt schon bei den Lesungen, die ich hatte, interessante Kombinationen, sagen wir mal eher aus dem liberalen, linksliberalen, grünen Milieu Leute, die eben mit dem Begriff des Zusammenhalts, der Nähe was anfangen können, und dann aber eben auch aus dem, sagen wir mal, AfD-Milieu Leute, die eben mit dieser ganzen Fragestellung Ost und Anerkennung und auch eben Oststolz, das ist ja auch ein Begriff, den die AfD, muss man ja auch dazu sagen, benutzt, so, und dass die dann in einem Raum sind und durch die Diskussion über das Buch irgendwie auch zumindest mal für ein, zwei Stunden zusammenreden, ja, und nicht einfach nur übereinander, das halte ich für sehr produktiv und freut mich sehr, und ich glaube, dass da was drinsteckt an diesem Townhall-Gedanken. Wir müssen uns eben stärker wieder über die Fragen auch der Formate der kontroversen, robusten Konversationen Gedanken machen.
Und du hast so viele Menschen dort in Prenzlau getroffen und beendest dein Buch quasi mit einem Kapitel über Paulino und ihren Papa. Was sind das für Menschen?
Ja, Ahmed Maliszewski ist ein mir schon lange vertrauter Elektromeister aus der Gegend, den ich schon seit über 20 Jahren kenne. Der kennt mich noch als kleinen Jungen. Und da gibt es seitdem also eine Grundvertrauen. Ein sehr jovialer, viriler Mann, dem der Handschlag sehr wichtig ist, der eine gewisse Skepsis gegenüber den Mächtigen hat, um es mal so auszudrücken. Der aber, ja, wie soll ich sagen, das ausdrückt, was Könnensbewusstsein, was ich ihm sagen würde, eben ist da. Ja? Der macht enorm viel, der hilft ganz vielen Berlinern, ihre Häuser da zu bauen und so weiter und so fort. Ist aber natürlich grundsätzlich auch in einer skeptischen Haltung gegenüber dem, was im Moment läuft. So. Und Pauline, seine Tochter, ist, sagen wir mal, das Gesicht, was ich jetzt auch natürlich für mich sehr wichtig finde, dass es in der Region das gibt, dass Coole, das zukunftszugewandte und auch optimistische, aber jetzt nicht blöd irgendwie nur, ja, hurra, Optimismus, schön, sondern wirklich auch mit Verortung. Also die sagt ganz klar, ich bin aus Berlin, weil ich bin wieder zurückgegangen, ich möchte dort meine junge Familie haben und möchte hier was machen. Und ich möchte was auf die Beine stellen, wir möchten hier eine Bar gründen, die ist Wissenschaftsvermittlerin, also hat die Idee, dass man eben die Wissenschaft vor Ort eben auch vermitteln muss. Und so organisieren wir hin und wieder auch Dinge zusammen und sie spielt eben für mich eine große Rolle, um eben diesen Begriff Ostdeutsch nicht als nur rein historisch, sondern eben auch gegenwärtig und zeitrelevant mit diesem Coolness-Faktor auch zu verbinden.
Jetzt bist du da bekannt, du bist Journalist, Skepsis hast du gerade angesprochen, es gibt ja auch gegenüber Medien und Journalisten eine große Skepsis. Wie erlebst du das?
Absolut. Ich meine, als ich bei der Siegesfeier der AfD bei der Landtagswahl war, da wurde ausgespuckt, also um es jetzt mal so zu sagen. Das ist die Medien und auch sowas wie FAZ gehört da sozusagen, wird sofort mit der Grünen Partei in eins gesetzt, was ja rührend ist von der Vorstellung, aber ja, so ist es ja. Also das sind sozusagen System und Systempresse kommt da zusammen als ein verächtliches Wort. Und da müssen wir ganz genau auch uns, wie soll ich sagen, ehrlich machen, wir sind nicht mehr einfach nur die Beobachter. Die Medien sind nicht mehr nur Beobachter, wir sind Teil dieser politischen, tektonischen Generalverschiebungen, die gerade stattfinden. Und auch wir als Medien, muss man jetzt sozusagen, haben eine Pflicht und eine Verantwortung zu reagieren und uns auch mehr zu vermitteln und auch einladender zu werden für die Diskussion, für die Debatte und nicht mehr so dieses Elfenbeinturm, wir senden einfach so in die Welt, ne? Sondern wir hören ja hier auch die ganze Zeit interessante Hörermitteilungen.
Ja, vielen Dank für die große Beteiligung.
Ja, das ist wichtig und darum geht es auch. Wir sind auch demokratische Stützpfeiler. Die Medien müssen aber etwas tun, um das nochmal wieder stärker nach vorne zu stellen. Wir sind nicht einfach so Beiwerk oder Zuckerguss, sondern wir sind Stabilitätsanker für die Demokratie, aber wir müssen eben auch den Mut haben, auch uns was zuzumuten und robust zu werden.
Das war das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Simon Strauß.
Schade, wir hätten noch lange weiter diskutieren können. Vielen Dank dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.